Der okkulte Teetisch. Alles rund um das Thema Magie und Hermetik. Mit deinen Gastgebern Danny und Johannes. Der Tee ist bereitet. Tritt ein auf eine Tasse. Hallo und herzlich willkommen zum okkulten Teetisch. Und wir sind deine Gastgeber.
Danny hier.
Und ich bin Johannes. Ja, lieber Danny, was wollen wir heute machen? Ich habe gehört, wir beschäftigen uns heute mit Schutz- und Reinigungsmagie.
Ja, haben wir uns vorgenommen, ja, das große Thema. Und wir wollen ja heute, da wir jetzt in unseren ersten beiden Episoden uns sehr mit Theorie beschäftigt haben und sehr viel philosophiert haben, wollen wir heute das Ganze mal so ein bisschen auch praxisnäher gestalten. Und gerade diese Themen Reinigung und Schutz, klar, man muss ein bisschen was dazu sagen oder man muss ja einfach mal drüber sprechen, was ist Reinigung und Schutz im Sinne der Magie? Ja, das gibt es ja auf der materiellen Welt auch, Reinigung und Schutz, ja. Hygiene. Wohnungsreinigung und Wohnungsschutz, ja, Tür abschließen, putzen. So,
putzen,
und,
genau.
Klo sauber. Aber auch im magischen Zusammenhang ist das natürlich eine wichtige Sache, ja.
Ja, aber wir wollen ja über magischen Schutz und magische Reinigung sprechen. Ja, wie wollen wir es machen? Was würdest du sagen?
Wozu reinigen? Wozu schützen?
Wozu überhaupt, genau. Was ist das eigentlich? Ja.
Naja, also ich würde es jetzt mal so sagen, Reinigung im Prinzip heißt ja, dass man Unreinheiten, schädliche Einflüsse, Schmutz, vielleicht krankmachende Einflüsse, ja Bakterien, Viren etc. entfernt, ja, auf ganz materieller Ebene. Wir denken ja in der Magie in Entsprechungen, also versuchen wir jetzt mal materielle Entsprechungen immer zu finden, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Und wenn wir sagen, okay, wir müssen uns waschen und wir müssen unsere Wohnung sauber halten, einfach aus dem Grund, damit es sich keine üblen Gerüche entwickeln, dass keine Krankheiten entstehen, so kann man das in etwa auch auf einer spirituellen, auf einer magischen Ebene sehen, dass es durchaus Einflüsse gibt, die sich ansammeln können, ja, wie der physische Schmutz, so kann sich halt auch astraler oder spiritueller oder magischer Schmutz in Anführungszeichen ansammeln und den gilt es zu reinigen, ja, oder von sich, von seiner Wohnstätte, von Orten, da können sich Verunreinigungen oder störende Einflüsse einfach sammeln. Und die magische Reinigung dient eben dann dazu, Sauberkeit zu schaffen, Klarheit zu schaffen, ja, sowohl in Vorbereitung für weitere magische Arbeiten, also wenn wir magische Rituale vollziehen, ist es immer sinnvoll, vorher zu reinigen, dass wir einfach ein sauberes, sage ich mal, einen sauberen Arbeitstisch, ein sauberes Arbeitsfeld haben, wo keine störenden Einflüsse einfach vorhanden sind, die uns unser Werk zunichte machen können. Ist wie in der Küche, ja. Und ja, also das ist der Sinn einer magischen von Reinigungstechniken, ja, auch von spirituellen Reinigungstechniken. Also es gibt diesen ganz basic, ne, da würde ich, ja, kann man ganz einfach sagen, diesen basic Reinigungsmethoden, wo man einfach sagt, man will es einfach sauber haben. Und dann gibt es eben so ganz gezielte Reinigungsmethoden, auf die man sicher auch noch zu sprechen kommt, wie Exorzismen, ja, wo also bestimmte, wo man schon gar nicht mehr von Reinigung an sich spricht, sondern tatsächlich von ganz bestimmten Techniken, um ganz spezifische, schädliche oder störende Einflüsse einzuschränken. Ja,
genau. Und ja, dann sollten wir doch mal ein bisschen über das Monsterhandbuch gleich sprechen. Ja, an der Stelle vielleicht. Ich finde es wichtig, dass wir auch noch erwähnen, also so wie sozusagen materieller Schmutz die Wohnung verdreckt und uns krank machen kann, ne? Oder wie wir, wenn wir im Garten sind und uns die Hände nicht waschen, Parasiten einschleppen können. So gibt es eben auch auf der Ebene zwischen dem Geist und der Materie, ne? Das, was wir so als die Welt des astralen Lichts oder die Astralebene nennen, gibt es eben dort auch geschaffene, künstlich geschaffene oder eben originäre Lebensformen, die auch parasitäre Einflüsse haben können auf unsere Psyche oder auf unser Energiesystem, ne? Also auf unseren Astralkörper sozusagen. Das ist
ja,
etwas,
oder vielleicht nennen wir es einfach auch Aura. Ja, mit dem
oder auf
Wort
unsere
kann
Aura,
auch,
ja, die unsere Aura schädigen. Also dazu muss man einfach, jetzt mal ein ganz rudimentäres Weltbild, ja, nehmen wir sozusagen die vier Welten auch aus der Kabbala oder aus dem Neuplatonismus. Ne, es gibt ja sozusagen das Alleine, ne, das Göttliche, dann kommt der Geist, ja, Nous, Dann haben wir Psyche, was aber nicht die heutige Psyche ist, sondern was wirklich ein Lebensbereich ist, ja, eine eigene Welt. Und das ist die
Die
Welt des
Weltseele,
astralen
ne?
Lichts. Bitte?
Die Weltseele wird es ja auch
Die
oft bezeichnet.
Weltseele, die Anima Mundi wird das häufig auch lassen, oder der Mundus Imaginalis, die Welt der Bilder. Ne? Das ist sozusagen dieser Bereich des astralen Lichts. Wir sagen dazu meistens, ich sage da eigentlich immer Astralebene dazu.
Ja,
Das ist einfach so der
genau.
Jargon, in dem ich da quasi aufgewachsen bin, magisch sozusagen. Und dann
Und
haben wir eben den Körper, den materiellen Körper.
genau. Und wenn wir, und meistens, wenn wir über magische Prozesse oder magische Techniken, generell über Magie sprechen, dann sprechen wir meistens auch eher von der Astralebene und der materiellen Ebene. Die anderen Ebenen spielen in der Magie an sich, für die Magie an sich jetzt nicht so eine wichtige Rolle, weil die Astralebene ist essentiell. Also auch, ja, also damit wir da nicht so in so ganz komplizierte Unterscheidereien hineinkommen, dass wir einfach sagen, wenn wir von Astralebene sprechen, und das wird uns sicher jetzt auch in der Episode auch öfter passieren, da ist
Absolut.
einfach so eine nicht alltägliche Wirklichkeit gemeint, eine geistige Welt, die neben unserer materiellen Welt existiert, sie durchdringt und auf sie einwirkt, ja, und in der auch wir zu Hause sind,
Ja,
ja, in
ja.
dieser astralen Welt, mit unseren Träumen, mit unseren Emotionen, Trieben sind wir dort zu Hause. Die haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Astralebene und werden auch von der Astralebene beeinflusst. Ja, also es ist auch so, der Mensch ist ja ganz wichtig, nicht nur von diesen Welten zu sprechen, sondern zu sagen, auch der Mensch hat eine Astralebene, der hat einen Astralkörper, er ist auch in der astralen Welt zu Hause. Ja, und dementsprechend findet da eine ganz, ganz intensive Wechselwirkung statt. Und dort setzt auch magische Reinigung und magischer Schutz sehr, sehr stark an, die wir heute besprechen.
Wichtig
Ja.
ist vielleicht noch sozusagen, die Astralebene des Menschen ist sehr stark auch mit seinen Instinkten und Emotionen verknüpft und mit seinen Vitalkräften. Also ja, wir unterscheiden sozusagen in das Lower und das Higher Astral, also die etwas niedere oder gröbere Astralebene. Das ist sozusagen die energetische Blaupause für die materielle Welt. Also da sehen die Dinge sozusagen auch relativ genauso aus, sind aber nicht so fest wie auf der materiellen Ebene. Und wir haben auch höhere astrale Dimensionen, die schon an den Rand des Spirituellen reichen.
Genau, also
Ja.
riesengroß die Astralwelt und entsprechend sehr
Gigantisch.
bevölkert auch, ja,
Ja.
bevölkert mit allerlei Wesen, hübsch und nicht so hübsch. Und
Ja.
ja, und natürlich sind ja jetzt auch, wir haben schon auf das Thema Wesen sind wir schon eingegangen. Also natürlich gibt es auch Wesen, ja, wo Reinigung und Schutz ganz hilfreich wäre, wenn man das zur Hand hat, ja, weil man die nicht unbedingt um sich herum haben möchte. Und ja, aber nicht nur das, sondern auch der Mensch, da wir gesagt haben, der lebt und tut und werkelt permanent auf der Astralebene. Ja, ob er das nun weiß oder nicht weiß, ist der Mensch tätig auf der Astralebene. Ja, durch seine
Genau.
Bilder, durch Verdrängtes, durch Träume, durch Emotionen, durch alles Mögliche, durch das gesamte instinkthaft emotionale Leben des Menschen ist er dort tätig, schöpferisch tätig, und auch zerstörerisch tätig. Ja, und natürlich kann der Mensch eben auch selber Einflüsse oder Sachen produzieren, ja, schlechte Luft, dicke Luft durch schädliche Emotionen, die es manchmal zu reinigen gilt, die es zu putzen gilt, ne, damit die nicht um einen rumfliegen und einem das Leben quasi zur Hölle machen.
Ja.
Ja.
Genau, und also diese, das eben schon schön gesagt, finde ich, ja, diese Astralebene, die betreten wir zum Beispiel, jeder von uns, im Traum. Und manchmal erinnern wir uns ja auch daran, was wir da so erlebt haben. Und der Charakter der Astralebene ist, wenn man sich das vorstellen will und selber keine direkten Erfahrungen, ja, damit hat, dann ist das wirklich sehr, sehr verwandt mit Träumen oder luzidem Träumen und oder auch der Imagination, also der Fantasietätigkeit, der Vorstellungskraft. Natürlich gibt es da unterschiedliche Ebenen, ja. Also man kann sich natürlich auch was zusammen fantasieren. Das ist dann noch nicht per se eine astrale Erfahrung, zumindest nach unserem Verständnis nicht. Aber an der Stelle haben wir jetzt mal so ein bisschen so das Feld abgesteckt. Wir können auch sagen, wir haben der Astralkörper des Menschen strahlt über den physischen Körper hinaus ein Stück ab. Das ist sozusagen die vitale Aura, die ist näher am physischen Körper, und dann die emotionale Aura. Und dann gibt es noch weitere Schichten. Aber für diesen Astralbereich, Danny, sollten wir uns vielleicht mal auf diese beiden Komponenten beschränken, oder? Was meinst du?
Ja, und für Reinigung und Schutz würde ich sagen, da kann man generell sagen, da kann man prinzipiell von Aura sprechen. Ich würde bei da gar kein relevanten Unterschied sehen für diese beiden Themen. Für andere Themen ist das schon wichtiger. Ich würde sagen, ja, aber wichtig ist zu wissen, okay, wir haben einen Energiekörper, wir haben eine Aura, ja, die sehr, sehr von unseren Stimmungen abhängig ist, auch von unserer spirituellen Tätigkeit, ja. Also auch das wirkt auf die Aura ein und natürlich die Gesundheit des Körpers macht sich auch in der Aura bemerkbar. Also die Aura ist von sehr vielen verschiedenen Einflüssen, kann die beeinflusst werden. Und ja, und so kann unsere Aura mehr oder weniger kann für uns ein Schutzschild sein. Ja, wenn wir sie pflegen, hegen und pflegen, ja, kann diese Aura also und nicht nur auf der astralen Ebene ein Schutzschild sein, ja, ein leuchtendes sein, sondern auch in der materiellen Welt, weil die Astralebene wirkt auf die materielle Welt ein. Und so kann eine sehr starke Aura durchaus auch materiellen Schaden oder materielles Unheil von uns fernhalten. Und ja, und
Genau.
Reinigungstechniken, wie wir schon gesagt haben, die zielen darauf ab, eben astrale Verunreinigungen oder Dinge, die uns astral in den Weg kommen könnten, die zu beseitigen, ja, und die wegzumachen, sodass wir dann dort formen können, was wir gern hätten. Ja, das ist eigentlich so der Sinn der Reinigungstechniken. Ja, oder ganz kurz gesagt, ja, jemand hat zum Beispiel dicke Luft in seiner Wohnung, da hat Streit stattgefunden, ja, der Streit, die Emotionen, die da ausgegossen wurden, haben in der Astralebene Abdrücke hinterlassen, ja, die haben Imprints hinterlassen und die kann man wegreinigen, die kann man wegputzen, indem man die Astralebene putzt und dadurch magische Methoden anwendet, auf die wir dann zu sprechen kommen, um einfach wieder eine saubere Atmosphäre zu schaffen, ja. Also das ist so der Sinn der Reinigungen oder wenn wir von magischer Reinigung sprechen. Und das ist auch so ein bisschen ein Bestandteil der regelmäßigen Hygiene, der spirituellen Hygiene. So wie wir eine regelmäßige körperliche Hygiene haben, so können wir auch sagen, okay, die spirituelle Hygiene ist genauso wichtig, ja, dass wir uns also wirklich bewusst, ja, und vor allem als magisch arbeitende Menschen, die wir uns ja diesen Einflüssen auch bewusst öffnen, ja, spirituellen, astralen Einflüssen, dass wir bewusst für Sauberkeit sorgen, um eben da keine Probleme zu bekommen, um nicht krank zu werden, ja.
Ganz genau. Denn sobald man anfängt, eine spirituelle oder vor allem auch jetzt eine magische Praxis zu betreiben, das bedeutet einfach, dass man sehr viel stärker auf die Astralebene fokussiert ist als andere Menschen. Und okkulte Überlieferung besagt eben, dass man dann auf der Astralebene auch sichtbarer wird, weil man einfach eine etwas strahlkräftige Aura auf der Astralebene entwickelt. Und das kann eben sowas wie ein Leuchtfeuer dann sein, was eben auch die sogenannten adversen Phänomene anlockt, ne? Was dazu zählt, da sollten wir vielleicht mal so über die ganzen adversen Phänomene, also die Widrigkeiten der Astralebene sprechen, die einem da so begegnen können. Das können wir nicht vollständig klären, aber was meinst du, Danny? Wär das eine Idee, dass
Ja, wir
wir
können
das so ein
ja,
bisschen nennen?
wir können ja kurz, weil wir jetzt bei Reinigung und Schutz ja prinzipiell sind, also das Reinigung, um das nochmal abzuschließen, so um die Begriffserklärung abzuschließen, dass Reinigung und Schutz Hand in Hand gehen, das ist natürlich klar. Wenn ich sauber gemacht habe, dann will ich diesen Ort oder mich selbst möglichst lang sauber halten. Also ist der Schutz immer der Reinigung nach Bedrohungslage vorliegt oder nicht, ist Schutz immer sinnvoll und gut. Ja, geschützt zu sein, die Wohnung zu schützen, sein Hab und Gut zu schützen, ist immer sinnvoll und gut. Und das müssen auch nicht immer übersinnliche oder astrale Phänomene sein, von der wir angegriffen, sondern ganz alltägliche Dinge, ja, die uns einfach beeinflussen, obwohl wir das gar nicht wollen. Ja, das sei ja geht von der unterschwelligen Werbung los, ja, von psychologischen Beeinflussungen bis hin zu Mobbing, bis hin zu, ne, also all diese Dinge, ja, das könnte man, ja, können auf uns Einfluss ausüben, den wir nicht wollen. Und sich davor zu schützen, dafür kann man mit magischen Methoden auch sorgen. Also es geht ja jetzt mal nicht nur um adverse Phänomene, die jetzt wirklich die spirituelle Welt betreffen, sondern auch natürlich auch um die materiellen oder um die psychischen ne, Einflüsse, die uns schaden können. Also ganz allgemein gesprochen. Und natürlich im Speziellen, wie du sagst, eben auf der Astralebene diese Phänomene. Vielleicht kannst du das ja mal ganz kurz, Johannes, abreißen, dann, ne, mal kurz so ein bisschen, was du damit meinst.
Ja, also wir haben uns ja viel unterhalten, Danny, darüber, ne? Wie wir das so ein bisschen für uns und auch für das, was wir vorhaben, klassifizieren können. Und wenn mich nicht alles täuscht, wir haben uns ja mal so ein bisschen darauf verständigt, dass wir sozusagen von menschengemachten adversen Phänomenen sprechen und von nichtmenschlichen adversen Phänomenen. Also es gibt Dinge, die kommen aus dem Menschen, entweder bewusst, also wirklich, das könnte sogar ein Schadenszauber da so sein, ne? Oder eben aber auch unbewusst. Ja, und die allermeisten, also adversen Phänomene, also die allermeisten Widrigkeiten, die mit der Astralebene zu tun haben, die uns begegnen können, sind unbewusste menschliche Phänomene und damit auch unabsichtliche und ungeplante. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass die meisten Menschen laufen nicht rum und wünschen den anderen die Pest und den Tod an den Hals, sondern die sind einfach frustriert und wütend und was weiß ich. Oder so bedürftig an Energie, dass sie eben, ja, psychischer Vampirismus, die Energie von anderen abziehen. Dazu sage ich im Einzelnen vielleicht auch gleich noch was. Die andere Seite sind die nichtmenschlichen, ja. Das können genuine Bewohner der Astralebene sein, das können Naturgeister sein, das können Poltergeistphänomene sein, das können die Geister von Verstorbenen sein, bis hin zu sogar, ja, die berühmte dämonische Besessenheit oder die dämonische Unterdrückung und so weiter. Da gibt es verschiedene Klassifikationen. Dazu muss ich aber auch gleich sagen, das ist so dermaßen extrem selten und in vielen Fällen ist es einfach eine Verwechslung, die dann stattfindet mit einfachen psychotischen Erkrankungen. Die haben Menschen auch, ohne dass Dämonen im Spiel sind. Aber tatsächlich gibt es diese andere Seite, ja, die dämonischen Phänomene gibt es schon, aber es ist extrem selten. Also ich sag mal, bei Sonnenschein von einem Blitz getroffen werden ist vielleicht so ungefähr die Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Danny.
Ja, ich denke, da kann man ganz, man kann insgesamt, wie wahrscheinlich das ist, ich denke, das ist ganz, ganz unterschiedlich je nach Fall. Ne? Also das ist ja wie mit dem Blitz. Es gibt Menschen, die werden dreimal hintereinander vom Blitz getroffen und es gibt welche, denen passiert das nicht. Also ja, aber aber insgesamt ist es sehr selten. Und es ist auch die Wesenheiten. Also für einen Menschen, der mit Magie nichts zu tun hat, mit Okkultismus nichts zu tun hat, der also quasi nicht leuchtet, wie wir gesagt haben, auf der Astralebene, der nicht sichtbar ist, der da auch nichts tut und nicht da rumpfuscht, ja, und nicht in den Wald hineinruft, da schallt in der Regel auch selten was aus dem Wald heraus. Also da überfallen zu werden von irgendeiner Wesenheit, die es böse mit einem meint, ist tatsächlich selten. Man muss halt wirklich, man kann aber auch Pech haben und zur falschen Zeit am falschen Ort sein, ne? Also da auch Häuser oder Orte natürlich auch heimgesucht oder ja, einfach besetzt sein können von Wesenheiten.
Genau.
Aber in der Regel, ja, wie gesagt, es ist sehr selten. Und dann haben wir es dann doch häufiger ja, mit psychischen Faktoren zu tun, mit psychisch-magischen Einflüssen, ja. Bewusst oder unbewusst, wie du schon
Auf
sagst.
jeden Fall. Also fangen wir mal wenigstens einen kurzen Abriss. Fangen wir vielleicht mal mit den menschengemachten, ja, Phänomenen ab. An davon sind die wichtigsten, sind die unbewussten adversen Phänomene. Und wahrscheinlich, ja, die Unbewussten sind die häufig, am häufigsten vorkommenden, die aber auch eine Auswirkung haben, sind der allseits berühmt-berüchtigte böse Blick, der psychische Vampirismus und ich würde es noch dazu zählen, Larven und Elementale. Vielleicht sagen wir zu diesen vier Kategorien ein bisschen was. Magst du mal mit dem bösen Blick anfangen?
Ja, also der böse Blick, das kennt eigentlich jeder. Also jeder hat das schon mal gehört. Das ist einfach, man geht davon aus, dass bestimmt in vielen Kulturen kommt das vor, auch unabhängig voneinander, dass bestimmte Menschen einfach begabt sind, durch ihren Blick anderen Schaden zuzufügen, allein durch ihren Blick. Und man verbindet es oft mit Neid. Also ein neidvoller Blick, ja, ein missgünstiger Blick sorgt dafür, dass Schaden angezogen wird. Das ist also die Macht des Blickes und die Macht des Auges. Also, ne? Und das ist eigentlich der böse Blick. Und der böse Blick wird im Volksglauben äußert er sich auch dadurch, ja, also man sagt, bestimmte Menschen, zum Beispiel blauäugige Menschen, wie zum Beispiel ich, ja, sind auch sehr prädestiniert für den bösen Blick. Und also da gibt es verschiedene Einteilungen, wie wahr oder wie falsch die sind, das mag ich überhaupt nicht beurteilen. Generell gilt der Konsens aber für den bösen Blick, dass der durchaus krank machen kann, also körperlich krank machen. Er kann, also das ist so die Hauptwirkung des bösen Blickes, ja. Also wenn man tatsächlich irgendwie, ja, in einer Situation ist, in der man unerklärlicherweise krank ist und das irgendwie, ja, mit einer merkwürdigen Situation des Neides verbunden war oder, ne, vielleicht auch unter merkwürdigen Umständen das passiert ist, etc., könnte man schon an den bösen Blick denken. Aber auch Neid generell ist eine sehr schädliche Kraft, ja. Auch auf der Astralebene ist Neid etwas, da möchte man nie im Feuer stehen und sich gegen Neid zu schützen, kann immer sinnvoll sein, egal ob da nun Kraft dahinter steht, um den bösen Blick auszulösen oder nicht. Aber der böse Blick ist halt so eine, ja, so eine Geschichte, die halt allein durch den Blick übertragen werden soll, die durch Neid verursacht werden soll und die krank machen kann. Ja.
Ja. Interkulturell übrigens ist der böse Blick immer mit Austrocknung der Lebenskräfte verbunden. Das finde ich auch sehr spannend. Also, ja, Männer können impotent werden, Frauen unfruchtbar, sagt man. Ja, und gilt interkulturell. Das ist wirklich interessant, dass es ganz ähnliche Vorstellungen sind, auch in völlig voneinander sich unabhängig entwickelt habenden Kulturen. Ja, Vieh auch kann keine Milch mehr geben. Ja, solche Dinge werden häufig mit dem bösen Blick assoziiert. Und vor allem sind Kinder häufig betroffen. Ne? Die erbrechen sich, kriegen Fieber, werden irgendwie plötzlich ziemlich krank und so weiter. Und dann, da gibt es da, ja, einerseits gibt es dafür immer Reinigungsrituale, da spielen häufig Kräuter eine Rolle, Bäder eine Rolle. Und dann gibt es andererseits schutzmagische Sprüche, ja, es gibt auch Sprüche oder Gesten, wie die Mano Fico, also das kennt jeder, ja, obszöne Geste eigentlich, also
Ja,
der
die
Daumen
Daumen.
zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, der soll, ja, die soll den bösen Blick abwehren, ist symbolisch ein bisschen sowas wie die sexuelle Vereinigung, ja, da ist sozusagen die Ganzheit geschaffen und
Ja.
an der Stelle gibt es keinen Eintritt mehr für den bösen Blick, ne?
Kommt aus dem Mittelmeerraum, aus Italien, ne?
Ja.
Genau wie die gehörnte Hand, also die typische Teufelshand, ja, Zeigefinger und Kleinfinger ausgestreckt und dann nach unten gezeigt. Ja, meistens kann man auch heimlich machen hinter dem Rücken. Also das ist in Italien sehr verbreitet. Damit kann man den bösen Blick, aber auch Unheil abwehren in zwischenmenschlichen
Ja,
Zusammenhängen.
da,
Bei
dann
uns,
sehr ver
gerade
genau.
weil du Kinder sagst, ist auch das Beschreien ist bei uns sehr bekannt. Ja, im deutschen Raum ist dieses Beschreien bekannt. Also, dass man Kinder nicht loben, sich besonders lobend über ihr Äußeres äußern soll, weil das oftmals, ja, oder das war früher dieses Verständnis mit Neid verbunden auch. Also ein Kind ja, vor den Eltern, eine fremde Person, dieses Kind vor den Eltern lobt, ja, auffällig lobt, ach, hat ihr Kind so schöne blonde Haare und das ist so gesund und strahlend und so weiter. Das ist halt auch schon dieses Beschreien, hat mit dem bösen Blick an sich jetzt nichts zu tun, ist aber eine sehr ähnliche Kategorie. Ja, und dagegen gibt es, wie du schon sagst, ja Mittel, Volksmittel, wie man sowohl feststellt, dass der böse Blick ne, eingetreten ist. Also da kenne ich aus Italien mit Olivenöl und Wasser oder auch mit einem Ei in Wasser. Verschiedene Tricks, ja, die dann natürlich ein bisschen kompliziert jetzt hier zu erklären sind. Das kann man sich aber, ja, man kann das ja, wenn man sich interessiert, kann man danach suchen. Aber es gibt sowohl Mittel, um festzustellen, ob jemand vom bösen Blick oder vom Beschreien betroffen wurde, und natürlich dann auch Mittel, um das Ganze zu lösen, ja, um den bösen Blick entweder abzuwaschen mit ja, oder die Beschreiung. Es gibt die Beschreikräuter, mit deren Sud man Kinder dann badet, um diese Verhexung, ja, von den Kindern wieder abzuwaschen. Ja.
Ja, an der Stelle sollen wir da gleich mal vielleicht in das erste Reinigungsritual reingehen?
Ja, aber wir haben jetzt noch, wir hatten außer diesem bösen Blick ja noch andere.
Okay, sollen wir die erst klären? Also
Ja,
mir ist
genau.
egal. Okay, machen wir es
Ja,
so.
machen wir doch so.
Genau, also böse Blick, ja, das war das Erste. Dann psychischer Vampirismus. Dazu kann ich einfach ein bisschen was sagen. Das ist, wenn von bestimmten, meistens ist es unbewusst. Es gibt auch bewusst eingesetzten psychischen Vampirismus. Das erfordert aber wirklich einen trainierten Geist und ist dann moralisch auch, finde ich, sehr verwerflich, weil das nichts anderes bedeutet, als dass jemand auf der Astralebene dir deine Vitalkräfte absaugt, um sich selber zu kräftigen. Das passiert häufig unbewusst und ich will auch hinzufügen, es passiert auch häufig so, dass man sagen würde, ja, also das ist ja auch so, weil wir stehen mit anderen Menschen im Austausch, ja, also wenn Kinder Vitalkräfte brauchen, dann sind Eltern ja mehr als gerne bereit, auch was von ihrer Energie abzugeben. Und dieser Austausch, dieses Geben und Nehmen, dieses Energetische, passiert überall da, wo Beziehungen sind, permanent.
Ja.
Hier ist es aber so, typische Symptome, ja, man ist irgendwo zu Besuch und man hat so das Gefühl, hinterher ist man völlig fertig, völlig ausgelaugt, hat so das Gefühl, oh, da könnte sich eine Krankheit anbahnen, ich bin so erschöpft, was ist denn jetzt los? Ja, und ja, dabei haben wir uns doch so nett unterhalten und so weiter. Und das kann eben natürlich eine Krankheit sein, aber es kann eben auch mit psychischem Vampirismus zusammenhängen. Und das heißt einfach, dass jemand unbewusst quasi so bedürftig ist und so einen Mangel an Vitalkräften im eigenen Astralkörper, also in der eigenen Aura hat, Das einfach wie bei Druckausgleich, kommunizierende Röhren, ja, da wo mehr drin ist, sozusagen, da füllt sich das dann halt in die Richtung auf, wo weniger drin ist.
Genau.
Das kann man aber
Richtet nicht,
verhindern.
genau, richtet nicht immer großen Schaden an. Also meistens
Nein.
erholt man sich. Ich meine, die Lebenskräfte kann man durch einen guten Schlaf, durch ein gutes Essen wieder auffüllen. Aber es ist natürlich lästig. Also wenn man natürlich eine Freundin, einen Freund hat, wo man sich immer erschöpft fühlt, über alle Maßen, wenn man mit denen auch ganz ein schönes Gespräch hatte, ja, dann ist da wohl Lebenskraft irgendwie verloren gegangen. Und nein, diese Freundin, der Freund sind nicht böse, die sind nicht bösartig. Vielleicht sind die einfach sehr emotional in dem Sinne bedürftig und brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und dann fließen diese Lebenskräfte. Und manchmal fließt eben mehr, als man will. Und dann kommt es zur Erschöpfung. Und natürlich nicht jeder Schwiegerelternbesuch ist mit Vampirismus verbunden. Also es gibt natürlich auch unangenehme, ja, das ist also nicht alles, da muss man auch vorsichtig sein. Vampirismus, ja, dieser psychische Vampirismus äußert sich tatsächlich, wenn man sich besonders über alle Maßen erschöpft fühlt, ja, wenn die Vitalkräfte weg sind. Ganz einfache Gegenmaßnahme, ja, um das auch kurz einzuwerfen, immer in Konversation, wenn man weiß, okay, so eine Person, man ist in die Gegenwart so einer Person, wo man vermutet, okay, da fließen, die zieht quasi Lebenskräfte ab, auch wenn sie das gar nicht so will, Arme und Beine verschränken, überkreuzen, ja, ganz, ganz wichtig, weil dadurch der Ätherkörper oder unser Astralkörper die Energieflüsse blockiert werden können durch überkreuzte Gliedmaßen. Den Blick etwas abwenden, ja, also nie direkt in die Augen lange schauen. Und wenn man Blickkontakt hält, dann dem Gegenüber eher ins linke Auge schauen statt ins rechte, weil das rechte Auge das dominierende Auge ist und das linke eher das Empfangende, sagt man. Und dementsprechend diesen Blickkontakt, wenn er nicht zu vermeiden ist, eher ins linke Auge, Arme und Beine überkreuzen, ja, Finger vielleicht auch so ein bisschen in einer entspannten Haltung. Ja, man soll jetzt nicht da sitzen wie so ein Bahnübergangsschild, ja, er hat die Hände vorm Körper, aber ne, also entspannt, entspannt schließen den Körper. Das macht man auch ganz, ganz automatisch, wenn man sich irgendwo unwohl fühlt, kreuzen viele die Hände vorm Körper, ja, in so einer geschlossenen Haltung. Und das kann man hier bewusst nutzen, um diesen Energiefluss zu unterbrechen.
Genau, eine andere Möglichkeit ist, dass man die Hände über dem Solarplexus übereinander legt, dann sind sie theoretisch gekreuzt und der Solarplexus ist auch ein Zentrum, aus dem wir gerne Energie abgeben. Ja, wir benutzen das ja auch während der Astralprojektion zum Beispiel, um eben astrale Substanz auszustoßen. Dafür ist dieses Zentrum, diese Stelle geeignet, also ungefähr in der Mitte zwischen dem Bauchnabel und dem unteren Brustbeinrand. Da kann man die Hände so ein bisschen auf den Bauch legen. Das sieht auch gemütlich aus, wenn man sich gegenüber sitzt. Und eine andere Version, statt ins linke Auge zu schauen, ist es auch nach anderen Autoren möglich, ja, traditionell ist auch ins dritte Auge zu blicken, also jemandem genau auf den Punkt zwischen den Augenbrauen zu schauen.
Ja, genau.
Und
Damit man
das.
gar nicht so diesen intensiven Blickaustausch
Ja.
hat, wo auch über die Augen fließen auch Lebenskräfte. Ja, klar, der Solarplexus, sagt man, ist eine sehr sensitive, astrosensitive. Es ist eine sehr sensitive Region. Das merkt man schon, dass man, dass die besonders schmerzempfindlich auch ist. Also wenn man dann Punch, ja, oder schockierende Momente fahren einen durch den Bauch, in den Bauch hinein. Ja, das ist wie ein
Genau.
Schlag. Und so ist natürlich diese Region besonders empfindlich und die kann man sehr gut schützen, indem man die Arme davor kreuzt. Ja.
Also das
Ja.
sind schon mal kleine Körpergesten, ja, die auch vor psychischem Vampirismus schützen. Gut, was hatten wir noch im Programm? Vier Sachen waren es.
Genau, wir haben Vampirismus, dann den bösen Blick.
Elementale und Larven.
Ja, aber das kann man ganz kurz abreißen und zusammenfassen, würde ich sagen. Ja.
Gedankenformen könnte man stattdessen vielleicht sagen,
Genau,
das ist allgemeiner.
Gedankenformen. Man muss es ja, Larven und Elementale und Schemen und sonst wie, das sind alles so spezialmagische Ausdrücke für Gedankenformen, die der Mensch bewusst oder nicht bewusst erzeugt, in den meisten Fällen eher unbewusst. Und das sind einfach, würde ich sagen, Johannes, das sind ja emotionale Entladungen oder Ansammlungen von Emotionen, die über einen längeren Zeitraum sich zusammenballen und die ein Eigenleben entwickeln. Und natürlich, wenn es besonders schädigt, das kann gut oder schlecht sein. In den wenigsten Fällen ist das gut, ja. Die meisten Menschen laufen mit andauernder Sorge, mit Ängsten herum, ja, mit vielleicht auch mit übersteigerten Trieben, ja. Auch der Sexualtrieb kann so ein Eigenleben annehmen. Und das kann uns dann, und diese abgeka oder diese, sagen wir mal, diese kleinen Wesen, die aus unserer Lebensenergie durch diese Emotionsausbrüche entstehen, die versuchen sich zu erhalten und am Leben zu bleiben und entwickeln so ein ganz rudimentäres Eigenleben. Ja, das sind jetzt keine hochintelligenten Wesen, die jetzt irgendwie einem gegenüberstehen. Ja, das sind wie so, ne? Ja, sehr, 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 ja.
Genau. Ja.
Und die können natürlich durch ihren Einfluss fördern die natürlich die Emotionen, die sie im ersten, von denen sie erzeugt wurden. Also jemand, der regelmäßig Angst hat, ja, und dadurch vielleicht so eine Gedankenform erzeugt, ja, und die damit nährt und füttert, dann wird die Gedankenform, ist dann sehr schwer wieder wegzubekommen und wird um jeden Preis versuchen, diese angstauslösenden Situationen wieder hervorzurufen. Ja,
Genau.
so ist das in etwa zu verstehen. Ja.
Ja. Wichtig ist noch, dass dass die Larve oder diese Art von Gedankenform, dass die anhand von gleichartigen Gedanken eben entsteht, die aber immer in Verknüpfung sein müssen, aus meiner Sicht zumindest, wie auch, ich glaube, du siehst das auch so, ne, mit heftigen Emotionen.
Ja,
Also es
weil
braucht die
Emotionen
Idee
sind, ja.
und die Emotion dazu, ne? Also Energie folgt der Aufmerksamkeit, der
Genau.
Gedanke bildet die Zielrichtung und die ausgelöste Emotion kann mit der Zeit so etwas wie eine Gedankenform bilden, die ein Stück unabhängig agiert und die sich ernährt von weiteren gleichartigen Emotionen. Und
Genau.
deswegen reizt sie den Menschen oder die menschliche Psyche, ja, bei jeder Gelegenheit wieder das Gleiche zu empfinden. Und dadurch entsteht auch irgendwie so eine Bindung immer an die Emotionen. Also es wird so, kann schon ein Teufelskreis in Gang kommen, sodass man immer mehr diese Emotionen hat und dass diese Larve dadurch immer stärker wird, ne? Oder die Gedankenform immer stärker wird und noch mehr Emotionen und so weiter und so weiter. Ne?
Hier sind wir natürlich jetzt in einem Grenzbereich, ne? Zur Psychologie und zur Psychotherapie, wo man einfach sagt, ja, aber das wäre dann auch mein Vorschlag für ein Mittel dagegen. Ja? Natürlich, magische, einfache Reinigung, spirituelle Hygiene kann sehr, sehr helfen, auch diese Form von Phänomenen zu schwächen oder sogar wegzuputzen. Ja? Aber im Zweifelsfalle ist eine Psychotherapie auch geeignet, ja.
Genau.
Weil natürlich solchen Wesen oder solche Wesen wieder aufzulösen, da muss man ihnen das Futter entziehen. Ja? Man muss sie aushungern, also muss man die Emotion oder den Gedanken, der sie erzeugt und ernährt, unterbrechen. Und dass das nicht einfach ist, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, ja, wir sind, ja, also bei uns, das weiß jeder, dass sowas nicht einfach ist. Und da kann im Zweifelsfall auch eine Psychotherapie helfen. Ja, wenn man der Meinung ist, man bekommt das selber nicht hin, man leidet unter irgendeiner psychischen Verfassung, die man nicht mehr in der Lage ist, selbst zu beherrschen, dann ist der Gang zur Psychotherapie sehr empfehlenswert. Ja. Und natürlich auch dann, wenn magische Methoden, ja, wenn unsere spirituelle Reinigung bei so etwas nicht mehr hilft. Also wenn ich merke, okay,
Genau.
ich bin sehr dünnhäutig in letzter Zeit, ich nehme mir alles viel mehr zu Herzen als sonst, irgendwie ist da was komisch, das passiert mir immer häufiger, ich werde vielleicht so ein bisschen paranoid, ängstlicher etc., dann unbedingt zum Beispiel ein spirituelles Reinigungsbad nehmen, vielleicht mehrmals das nehmen, ja, und verschiedene Methoden ausprobieren. Und wenn das natürlich nicht hilft, dann auf jeden Fall auch den Gang zur Psychotherapie erwägen, ja.
Ja, genau, weil alle diese Phänomene können auch ihren Ursprung eben im Innern der menschlichen Psyche nehmen. Und hier ist vielleicht wirklich auch wichtig, ja, was setzt den Gedanken sozusagen zuallererst in deinen Kopf? Ja, also
Ja.
warum hast du bestimmte Denkmuster? Und das ist etwa einfach auch ein Spezialgebiet, ja, der Psychotherapie, verschiedener Schulrichtungen
Und ich
übrigens.
denke, und wir haben uns da ja auch drüber unterhalten, Johannes, ich denke einfach, dass in solchen Bereichen, wo es um den menschlichen Geist, um das menschliche Empfinden geht, um die Psyche, dass da tatsächlich Magie und Psychologie so eng beieinander liegen, dass sie kaum mehr zu trennen sind. Also natürlich kann man da keine scharfen Linien ziehen. Das ist jetzt rein psychisch ne, neuronal bedingt durch unsere Nerven, durch unsere Hormone etc. Oder es hat auch spirituelle Gründe oder astrale Ursachen, das voneinander zu unterscheiden, weil das wechselwirkt so unmittelbar miteinander, ist wirklich schwierig und brauchen wir für diesen. Ja, für unsere grobe Betrachtung auch jetzt nicht zu berücksichtigen. Ja,
Nein.
wichtig ist nur zu sagen, okay, man sollte immer, ja, versuchen, nicht in Paranoia zu verfallen, sachlich zu bleiben und vielleicht sogar den Gang zur Psychotherapie zu erwägen, wenn man der Meinung ist, man bekommt es nicht alleine hin und sucht sich dann Hilfe, ja.
Genau, eben, ja, einfach auch, vielleicht auch deswegen, weil aus unserer Sicht ergänzt sich das einfach auch gut.
Ja. Genau,
Schadet ja
also es
nichts.
hilft ja auch, selbst wenn es magische Gründe hat, kann eine gute Psychotherapie ganz sicher helfen, die Auswirkungen auch zu minimieren. Ja,
Eben.
also das ist ganz, ganz klar.
Und
Genau.
umgekehrt kann Reinigungs- und Schutzmagie einfach helfen, die Psyche zu stabilisieren.
Ja, auch das, genau. Auch wenn sie nicht magisch wirken, wenn sie nicht indiziert sind, nicht angebracht sind, natürlich, klar.
Trotzdem, ja. Also ein
Ja.
sauberes Haus ist immer angenehmer als ein verdrecktes,
Ja.
sozusagen. Ne?
Ja. Okay.
Okay, haben wir die unbewussten menschlichen adversen Phänomene und haben auch schon ein bisschen was dazu gesagt, immerhin, ja.
Genau. Die bewussten, das ist, kann man auch ganz kurz abreißen, bewusste adverse Phänomene, wenn mir jemand schaden will, durch Schadensmagie, ja, durch
Genau.
Verhexung, Verfluchungen, da spielen Flüche eine Rolle, etc. Höchst, höchst selten, ja, kommt sehr selten vor, kommt seltener vor, als die meisten Menschen das denken. Genau. Und natürlich, um das zu flüchen, da habe ich mir auch jetzt Gedanken gemacht, da habe ich mir gedacht, so, wer wird denn Opfer von Flüchen? Also jemand, der ja ein ganz nettes alltägliches Leben führt, der wird vermutlich selten verflucht. Da kommt jetzt niemand auf die Idee, oh, da kenne ich jemanden, ja, den tue ich jetzt mal random, einfach mal verfluchen. Also Flüche finden ja auch immer in einem bestimmten Zusammenhang statt. Entweder man hat sich irgendwo vielleicht, ja, einen magischen Dienstleister bedient und den nicht bezahlt, ja. Man hat, ja, oder man hat jemanden beleidigt, der sich mit Volksmagie auskennt, ja, der solche Zauber kennt. Oder in bestimmten Kulturen, ja, man hat ein Tabu gebrochen oder so etwas. Und dann, ne, und dann findet sowas statt. Also, dass sowas einen anfliegt, ohne dass man das überhaupt nur vermuten könnte, ist wirklich sehr, sehr selten. Gibt es natürlich auch, natürlich, ja. Also Flüche sind ja auch da, ja, einfach, sagen wir mal, ein Mittel, ein sehr unlauteres Mittel, tatsächlich, um. Damit der Fluchende seine eigenen Ziele durchsetzen kann, ja, koste es, was es wolle. Und also so viel Schuld muss das Opfer da gar nicht haben, ja. Und
Genau, es gibt
das
ja
ist
auch
sehr
einfach.
differenziert zu betrachten, ja. Das
Ja.
ist also, da gibt es alle möglichen Ausprägungen davon, ja.
Ja, es eben, es gibt ja auch Situationen, in denen es jetzt nicht unbedingt ein schadensmagischer Fluch ist, sondern vielleicht sowas wie ein Break-up-Spell, ja, wo jemand versucht, eine Beziehung aufzubrechen,
Genau.
auseinanderzubrechen, weil er
Also
den
magische
anderen Partner
Beeinflussung
haben
generell,
will.
ja.
Ja, genau, magische Beeinflussung. Und das ist eigentlich letzten Endes alle magische Beeinflussung, die sich gegen den freien Willen eines Menschen richtet, ist mindestens im Graubereich, ja, meistens aber schon auch im
Genau.
schadensmagischen Bereich.
Und natürlich,
Ja.
genau, und natürlich will man sich ja generell gegen sämtliche magische Beeinflussung schützen und nicht nur gegen Flüche, ne?
Genau, exakt. Also das ist die Idee, ne, dahinter. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, es kommt auch ein bisschen darauf an, was für einen kulturellen Hintergrund man hat. Es gibt einfach Kulturen, in denen es magische Beeinflussung und Schadensmagie auch per Beauftragung einfach mehr zum Alltag zugehörig, ja.
Ja.
Also wenn man jetzt aus Südamerika kommt oder aus Korea oder so, da werden halt einfach gerne mal Schamanen, Curanderos, Santeros und so weiter auch vielleicht für solche Dinge beauftragt. Zum Beispiel auch, um Konkurrenten in einem Business auszuschalten, ja,
Genau.
oder dessen Geschäft zu schädigen. Ganz kurz, aber typische Angriffsbereiche, ja, sind meistens Liebe, Familie, Glück, Gesundheit. Habe ich noch was vergessen? Geld natürlich, ja, Geld, Wohlstand. Das sind so die Haupteinfallstore für Schadensmagie.
Ja.
Ja, so dass man da auch schon eine gewisse Bandbreite hat, ja, mit der man es zu tun kriegen kann, potenziell, aber dass man ohne einen Kontext und auch wenn man in so einer Kultur lebt oder ein Fluch innerhalb der Familie, die Schwiegermutter kann einen nicht leiden, ne? Ich meine, da kannst du auch ein Lied von singen, Danny, ne, was du da schon erlebt hast.
Genau.
Ja.
Also jetzt nicht an mir, aber ja, genau.
Nee, genau, aber als
Das ist so ein Fall.
Fallbeschreibung, ne? Case
Ja.
Study sozusagen.
Ja.
Da muss man schon sagen, das kommt auch echt drauf an, wo man herkommt. Da kann einem das deutlich häufiger passieren, auch unverschuldet, leichter. Wir in Deutschland mit unserer Geschichte auch, ja, von Inquisition und so weiter, das ist alles so lange unterdrückt worden und dann noch die Aufklärung. Gibt einfach wenig Leute, die das überhaupt in Betracht ziehen, dass das irgendeine Möglichkeit sein könnte überhaupt. Und dadurch gibt es aber auch weniger Leute, die zu Tätern werden. Ja?
Richtig.
Einfach weil es nicht so verankert, nicht so
Und
verwurzelt ist.
natürlich in allen Kulturen oder überall, wo Volksmagie noch am Leben ist, weil wir auch das Typische an der Volksmagie ist, dass die oftmals sehr moralbefreit ist. Also sehr viele auch alte volksmagische Zauber und Rituale, das sind sehr viele Flüche dabei, da sind Liebeszwänge dabei. Da geht es darum, wie man dem Nachbarn die Milch sauer werden lassen kann oder sie sogar stehlen kann. Also da gibt es wirklich grauenhafte, gruselige Dinge, ja. Und natürlich, ja, um seine eigenen Wünsche und Ziele umzusetzen. Also die Volksmagie ist oftmals sehr moralbefreit. Und dementsprechend trifft man das eben in volksmagischen Kont oder in Kulturen, wo die Volksmagie sehr lebendig ist, natürlich diese Form der magischen Beeinflussung an und natürlich auch Schutzmethoden an und Reinigungsmethoden, um diese Dinge auch loszuwerden und von sich fernzuhalten. Ja.
Gut, bleiben uns noch die nichtmenschlichen adversen Phänomene.
Genau, um die
Da könnten
kurz.
wir jetzt ganz lange oder ganz kurz drüber
Da
reden.
machen
Es
wir
gibt
ganz, ganz kurz
ganz,
darüber,
ganz
ne?
kurz,
Damit
weil
wir dann
das
auch
gibt
zur
so viele,
Praxis
ne?
kommen. Ja.
Genau, es gibt so viele. Also das geht von Naturgeistern bis Geister Verstorbener. Da kann man sagen, sind das jetzt nicht eigentlich menschliche Phänomene? Genuine Bewohner der Astralebene, Elementargeister, ja. Natürlich vorkommende Elementale, also Gedankenformen, die schon lange existieren. So Sachen wie Nachtschrecke oder Nachtmare, von denen ich auch schon mal eine Begegnung hatte mit einem, das gibt es also tatsächlich. Ja. Hätte ich bis vor einer Weile auch nicht für möglich gehalten, dass das so wörtlich gemeint sein könnte. Ja,
Und
also alle
natürlich,
möglichen Wesenheiten.
genau,
Ne?
das wollte ich gerade sagen. Und natürlich allerlei Wesenheiten, die gar nicht zu kategorisieren sind, ja,
Ja.
die man gar nicht in eines dieser Schubladen stecken kann. Und ja, also es ist sehr, sehr vielfältig. Und natürlich gibt es da Klassifizierungen, die helfen, das so ein bisschen einzugrenzen, vielleicht zuzuordnen. Aber man kann es nie pauschalisieren. Also keiner kennt sämtliche Bewohner der Anderswelt, der anderen Seite, der Astralseite, sondern ja, es gibt einfach welche, die häufiger, die weniger häufig auftreten. Und genau.
Ja, und direkte bewusste Kontakte sind halt eben auch nicht der Alltag. Also das ist einfach
Richtig,
sehr, sehr
genau.
selten der Fall. Und dass sie auch noch schädlich sind, ist wahrscheinlich noch seltener. Also brauchen wir
Genau.
uns damit jetzt nicht so wahnsinnig aufzuhalten.
Nein. Man kann aber generell sagen, dass gute Reinigung und guter Schutz auch natürlich gegen solche Wesenheiten schützen können und auch die eine oder andere, vielleicht nicht so wohlgesonnene Wesenheit auch vertreiben können. Also ein gutes Reinigungsritual für den Körper und und das Haus und ein guter Schutz hält in der Regel auch solche Fieslinge, um so zu sagen, fern, ja, oder ab. Natürlich nicht in allen Fällen. Es gibt natürlich immer Extremfälle, aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal nicht mit den Extremfällen,
Ja.
sondern wirklich tatsächlich mit dem, wo es wahrscheinlich ist, dass man denen begegnen kann. Ja.
Ja, ist auch eine Frage der Kräfteverhältnisse, ne? Also
Genau.
klar, ja, je mächtiger ein Bewohner ist, desto weniger leicht lässt er sich was von dir sagen. So einfach ist das. Im Großen und Ganzen können wir aber auf unterschiedliche Weise auch ja, reinigend und schützend umgehen. Wir können Bindungen, die wir mit solchen Wesen bewusst oder unbewusst eingegangen sind, kappen, beenden. Wir können ihnen den Zutritt zu unserem Körper, zu unserer Aura, zu unseren Räumlichkeiten verwehren, ja, mit Schutzritualen. Wir können ihren Einfluss beseitigen, wenn er sich bei uns festgesetzt hat, ja, mit Reinigungsritualen und so weiter. Also da gibt es doch einiges zu tun.
Und es
Ne?
ist wirklich sehr, sehr komplex, wie du jetzt schon schön angesprochen hast. Das ist so vielfältig. Man muss wirklich den Einzelfall anschauen, wenn es sowas gibt. Ja, wenn irgendwo Ärger gibt, sage ich mal, magischen Ärger, ja, und man hat eine Maske von Bali irgendwo mitgebracht, ja, wo man nicht weiß, was es war, irgendeine Dämonenfratze, eine schön geschnitzte aus Bali von irgendeinem Markt mitgebracht. Und dann fängt es plötzlich an, in dem Zimmer irgendwie eine ganz fiese Atmosphäre zu bekommen, den Leuten wird schlecht, wenn sie da reingehen, etc. Da könnte man sich dann schon die Frage stellen, okay, jetzt hat mich keiner böswillig verhext, vielleicht liegt das an dieser Maske, die ich da mitgebracht habe. Vielleicht ist da irgendwas damit verknüpft, sei es eine Wesenheit, sei es irgendein Zauber, der nicht gut ist, ja, und dann wird man diese Maske einfach wieder los. Ja, entweder man entsorgt sie, verbrennt sie, zerstört sie, ja, gibt sie zurück im besten Falle, ja, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, also das ist eigentlich immer das Beste, da etwas zurückzugeben, wo man es her hat. Und ja, aber ja, es ist sehr vielfältig, aber ich würde fast schon vorschlagen, wir gehen mal ganz auf ganz allgemeine Methoden und Rituale ein für Reinigung und Schutz, die wir
Absolut.
jetzt so regelmäßig benutzen und die wir für wirkungsvoll erachten, die auch der Hörer anwenden kann. Ja. Ja, und dann würden wir einfach ganz einfach mal mit Reinigung starten, Johannes. Ne?
Ja.
Was würdest du denn sagen, welche Methoden oder was wendest du denn für Reinigungsmethoden an oder welche kennst du denn?
Okay, eigentlich eine ganze Reihe und auch nicht immer die gleichen, wenn ich ehrlich sein soll. Wo fangen wir da an? Ich glaube, eine der simpelsten und einfachsten Reinigungstechniken, auch aus dem magischen, volksmagischen Bereich, jetzt nicht unbedingt Hochmagie, ja, die es viel mit Ritualen hat, ist wahrscheinlich die Reinigung mit Lustralwasser, also ja, mit Wasser und Salz. Das
Ja,
könnte
das.
man, da muss man auch gar nicht elaboriert irgendwelche Rituale mitmachen. Es gibt ja den sozusagen den römisch-katholischen Ritus, ja, der Weihe von Wasser und Salz. Wenn jemand christlichen Background hat, kann er das
Genau, das
im Internet
Weihwasser.
ergoogeln, ne, um Weihwasser herzustellen. Und
Oder
das,
er holt sich's aus der Kirche. Ja,
oder,
also
ja,
wer
okay,
katholisch ist,
ja.
wer da glauben, also ich habe tatsächlich auch schon Weihwasser aus Kirchen geholt, ja.
Ja, es ist sehr simpel. Man holt sich, wir haben ja einen Wasserhahn hier, man kann auch Quellwasser nehmen oder sonst welches Wasser, aber sauberes Wasser in eine Schale, in eine Schüssel, was auch immer für ein Gefäß man bevorzugt und einen Napf mit Salz. Ja. Mehr Salz allerdings würde ich da deutlich bevorzugen, weil das einfach von der Symbolik her viel besser passt. Und dann exorziert, also man bebetet das Salz so, dass man es reinigt. Ja, man könnte meinetwegen sprechen. Wesen des Salzes oder Geschöpf des Salzes, ja, du bist das Geschöpf der Erde, ich reinige dich, ja, und segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wenn man christlich ist, oder eben des höchsten spirituellen Prinzips, dem man anhängt. Dasselbe macht man mit dem Wasser, ja, Wesen des Wassers, Geschöpf des Wassers.
Genau.
Ich verbanne alle negativen Energien, alle Geister und Dämonen aus dir, ich reinige dich. Und sei gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder was auch immer für eine Gottheit man bevorzugt. Dann fügt man das zusammen und spricht ein Gebet über dem Wasser und dem Salz und dann hat man Lustralwasser. Ja. Und mit diesem Wasser, das kann man versprengen, zum Beispiel mit den drei mittleren Fingern, ja, Zeigemittel, Finger und Ringfinger, ja, der Hand. Dann dippt man das so in das Wasser und geht dann durch die Räume und bespritzt den Boden schön, dass überall Tropfen davon sind, die Wände. Und die Decke.
Ja, also um eine Wohnung zu reinigen, ne? Um
Das wäre
das
zum
Haus zu
Beispiel, um eine Wohnung
reinigen.
zu reinigen. Genau. Um sich
Salz
selber
und
zu
Wasser.
reinigen. Genau, um sich selber zu reinigen. Ganz basic ist, man nimmt quasi ja, als Wassergefäß quasi die eigene Badewanne, macht die voll mit
Genau.
Wasser, ja,
Ja.
und macht dann eine ordentliche Ladung Salz rein. Das wäre das aller simpelste reinigende Baderezept. Betet
Und
über dem Salz.
auch ein
Auf
sehr
jeden
altes, ein
Fall.
sehr klassisches, ja.
Ja, und es funktioniert. Ja, man betet über dem Salz, man betet über dem Wasser, kippt dann halt eine größere Menge Meersalz in die Badewanne und dann badet man in Wasser und Salz. So wie ich das kennengelernt habe, ist, finde ich, wichtig, dass man hinterher Luft trocknet. Man sollte also ein warmes Badezimmer haben.
Ja, also das ist ganz unterschiedlich von Tradition zu Tradition, aber prinzipiell dieses Baden in diesem Salzwasser, das ist universell. Wer am Meer lebt, kann sehr gerne auch ins Meer gehen. Das Meer war auch sehr, sehr ursprüngliche Bedeutung, ja. Oder es ist kulturhistorisch, ja. Die Mittelmeerkulte, ja, die Kulte der Isis, wurden die Reinigungswaschungen im Meerwasser vollzogen, ja, das ursprüngliche Meer, ja, das reinste aller Geschöpfe, wo das Leben hervorkommt, ja, und natürlich ist das prädestiniert für Waschungen, ja, also diese Symbolik ist einfach so schlicht und einleuchtend, es bedarf keiner weiteren Erläuterung, ja, warum Meerwasser reinigend ist. Natürlich, wir verbinden heute was anderes, auch Verunreinigung mit Meerwasser, ja, das war aber jetzt nicht immer so. Aber Meerwasser ist genauso reinigend und kann natürlich auch genutzt werden, ne?
Ja, wunderbar.
Genau.
Obwohl wir schon mal dabei sind, natürlich kann man auch in einem Fluss baden oder sich unter einen Wasserfall stellen, weil traditionell fließende Gewässer, sagt man immer, können Geister nicht überqueren. Also was passiert, wenn man sich in ein fließendes Gewässer direkt reinstellt oder dort abtaucht? Ja, denk auch mal an die Taufe im Jordan und so weiter,
Ja.
ne? Das hat eine ganz ähnliche Symbolik wie das Baden im Meer und dadurch ist da auch die Reinigung gegeben. Zum Beispiel auch verfluchte Gegenstände oder die schadensmagisch präpariert sind, die kann man gut auch entsorgen, indem man sie in ein fließendes Gewässer wirft. Das ist zwar jetzt nicht ganz so umweltfreundlich, aber es funktioniert.
Genau. Wasser und Salz. Salz an sich auch ein sehr reinigendes, auch ein sehr schützendes Gut. Warum? Ja, es wirkt keimtötend, es bewahrt vor Verderben von Lebensmitteln und natürlich im Prinzip der Entsprechung, es ist weiß, es ist quasi, ich spreche es gerne mit dem reinsten Geschöpf der Erde an, ja. Die Alten haben es auch den kristallisierten Geist genannt in der Alchemie, ja, Geist kristallisiert, also Materie gewordener Geist, also ein sehr reines materielles Geschöpf, ja, bewahrt vor Verderben, ist sogar keimtötend, ist lebenswichtig. Also bewahrt dieses Salz beim Zugeben zum Wasser, das Wasser auch davor, verdorben zu werden. Und natürlich, Wasser ist ja generell, Wasser nimmt Einflüsse auf, ja, Schmutz, sowohl physischen Schmutz und Dreck löst Wasser und nimmt es in sich auf, aber auch astralen, spirituellen Schmutz. Und das Salz soll halt davor, soll halt zusätzlich das Wasser auch so ein bisschen vor diesem Verderbnis bewahren, dass es also rein bleibt. Ja, und deswegen den Zusatz zum Lustralwasser. Ja, die beiden Elemente zusammen, Wasser und Salz, Wasser und Erde, sind eben ganz klassisch.
Genau. Da kann man auch kreativ werden. Also ja, vor kurzem haben wir ja die Frage auch gehabt, was mache ich, wenn ich keine Badewanne habe? Dann kann man zwei Dinge tun. Entweder man bereitet sich das Wasser in der Schale und kippt sich in der Dusche über den Kopf, ja, zum Beispiel nach dem Duschen. Oder man füllt das Meersalz in ein Säckchen oder in einen Waschlappen rein, ja, und schrubbt sich damit ordentlich ab. Von Kopf bis zu den Füßen und vom Herzen zu den Gliedmaßen. Das ist so die Idee, ja.
Genau. Ist auch so, genau, richtig. So wie das Wasser fließt, ja, und mit diesem Salz das ab, dass man das von sich wäscht. Durch Visualisierung sehr schön zu begleiten, durch ein Gebet, durch einen Spruch, ja, ich wasche von mir alle schädlichen, störenden und hinderlichen Einflüsse, ja, mit Hilfe dieses reinen Salzes, etc., ja. Oder man spricht einen Psalm, wenn man christlich ist, oder ein anderes Gebet. Affirmation, man kann auch nur visualisieren, wenn man es nicht so mit dem Sprechen hat, unter der Dusche, oder mit dem Singen sogar, auch Singsang kann da helfen. Aber wenn man es damit nicht so hat, kann man auch visualisieren, wie einfach Dreck, ja, wie einfach, man stellt sich vor, wie das Salz, oder das Wasser und das Salz, wie weißes Licht von einem braunen Schmutz abwäscht, ja, und einen eben sauber zurücklässt. Also damit kann man diesen Reinigungsprozess sehr, sehr gut unterstützen, also auch durch man muss daran aktiv teilnehmen. Also einfach nur irgendwie mit einer Tasse Salz über den Kopf zu kippen und dann irgendwie über meinen beschissenen Arbeitstag nachzudenken, wo wird nicht gesagt, das bewirkt keine Reinigung. Ja? Also man muss dieses Ritual bewusst vollziehen, mit Absicht. Ja? Energie folgt der Aufmerksamkeit, Magie folgt der Absicht. Sehr bewusst, sehr absichtsvoll, möglichst feierlich das Ganze begehen und dann hat das seine Wirkung.
Genau, ja, wie innen so außen und innen sollte dann auch auf diesen Zweck ausgerichtet sein, ne, an der Stelle.
Ja.
Genau. Was gibt es noch zu Wasser und Salz? Ach ja, es gibt noch einen schönen Spruch, den die Renaissance-Magier gerne verwendet haben, wenn sie sich gereinigt haben vor größeren Ritualen. Das ist auch aus der Bibel, ne? Ein lateinisches Mantra, das man singen kann oder aufsagen kann. Das ist dieses Aspergas me usopo et mundabor, lavabis me et super nevem de albabor. Ne? Also reinige mich, Herr, ne? mit Usop. Wasche mich und ich bin weißer als Schnee. Das ist so eine typische Passage. Ich glaube, es ist auch direkt aus den Psalmen. Das kann man sehr gut zur Reinigung, auch beim Baderitual kann man das gut verwenden.
Genau, damit sind wir aber auch schon bei der Pflanzenmagie. Also wenn wir schon bei Bädern und Waschungen sind, um zu reinigen, dann kann man also nicht nur Wasser und Salz verwenden, sondern auch viele, viele Pflanzen, die sehr, sehr traditionelle Wirkungen haben, reinigend zu wirken, ja, läuternd zu wirken. Und auch schützend zu wirken. Also das ganze Thema der Pflanzen, Ysop ist so eine typische Pflanze. Ysop ist eine Pflanze, die kann man sehr gut auch als Sud aufkochen und zu einem Bad hinzufügen. Ja? Mit oder ohne Salz. Also Kräuter haben auch eine unglaublich starke reinigende Wirkung. Genau, da ist Ysop so ein typisch reinigendes, wirkendes Kraut. Raute, ja, die Weinraute ist sehr, sehr stark reinigend. Ja, Rosmarin ist sehr reinigend und auch schützend. Ja, also viele Kräuter haben diese duale Wirkung. Sie wirken reinigend und läuternd und abführend und sie wirken dann teilweise auch schützend. Ja, es ist bei manchen, also die Gewichtung ist bei manchen mal schwächer und mal weniger schwach reinigend und schützend. Aber das kann man nachlesen. Ich empfehle wirklich Ysop und Raute. Ja, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, Weinraute ist toll.
Weinraute ist wirklich ein super Kraut. Es riecht wirklich sehr stark und Allergiker müssen ein bisschen aufpassen, weil sie ist wirklich ein sehr, sehr intensives, auch riechendes und Kraut mit viel ätherischem Öl. Aber sie ist unglaublich wirksam. Also es ist ein unglaublich wirksames Kraut. Man muss ein bisschen suchen im Internet, bis man es findet, wenn man es nicht selber anbauen kann. Das ist immer das Beste oder irgendwo in einem Topf ziehen kann. Weinraute, genau.
Ja.
Und Ysop natürlich, ja, auch wegen seiner biblischen, aber das hat auch heidnische, also im Heidentum wurden auch Ysop, Eisenkraut, Verbena officinalis, ja, das offizielle Eisenkraut, auch reinigend. Ja.
Beifuß. Ganz wichtig noch.
Beifuß sowohl und jetzt, wenn wir schon bei den Pflanzen sind, kann man sagen, nicht nur als Sud, ja, also man kann dieses Sud, also diesen Absud ins Badewasser gießen, kippen, um sich damit zu reinigen. Und man kann diese Pflanzen, die reinigende Kraft der Pflanzen auch für Räucherungen nutzen. Also ganz auf eine Räucherkohle diese Pflanzen zu verglimmen, am besten noch vermischt mit einem guten Harz, entfalten die ihre reinigende Wirkung auch in Wohnräumen, ja, und können so zur Hausreinigung benutzt werden.
Jetzt haben wir Reinigung durch Wasser, dann kommen wir doch im Prinzip jetzt direkt zur Reinigung durch Feuer, ne? Wenn du von Räucherung sprichst, was ist da zu beachten? Was würdest du empfehlen? Ja, vielleicht können wir ein paar kleine Mischungen vorstellen, wenn man
Genau.
sein Haus reinigen will. Wie macht man das?
Genau. Ja, also das Räuchern, ja, da gibt es diese Kohletabletten, ja, kann man im Fachhandel kaufen. Die kommen in ein feuerfestes Gefäß, werden angezündet und die glimmen dann eine Weile. Also es sind glühende Kohlen. Und auf diese glühenden Räucherkohlen gibt man dann seine Räuchermischung, sein Räuchergut mit reinigender Wirkung. Und dann wird das Haus ausgeräuchert, ja. Man geht möglichst in alle Ecken, ja. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das machen kann, das Ausräuchern eines Hauses. Empfehlenswert ist auch hier, eine bewusste Absicht zu fassen, Gebete zu sprechen, Affirmationen zu sprechen, ja. Duftender Rauch, reinige mein Heim von allen schädlichen, störenden und hinderlichen Einflüssen, ja. Vertreibe alles Übel, vertreibe Krankheit, Unglück, Ungemach und so weiter und so fort. Während man also quasi diesen Rauch in alle Zimmerecken verteilt, ja, in den Rauhnächten ist es sehr beliebt, das Ausräuchern des Hauses. Ja. Und sehr geeignete Pflanzen dafür sind zum Beispiel weißer Kopal, ja, wer gerne was Exotisches möchte. Kampfer, ich finde Kampfer ist unglaublich reinigend. Ja, hat auch verschiedene Anwendungen, verschiedenen Traditionen zur Reinigung. Kampfer. Sehr gut zum Reinigungsräuchern. Weißer Salbei natürlich, Wacholder, ja, und auch unser einheimischer Wacholder und unser einheimischer Salbei ist auch reinigend, ja. Natürlich der weiße Salbei, der nordamerikanische und auch der Wüstenbeifuß, der nordamerikanische, unglaublich stark. Die Osha-Wurzel unglaublich stark reinigen, also auch amerikanische. Einheimisch tatsächlich, wo man sehr schnell rankommt, ist tatsächlich Beifuß, Wacholder, ja.
Beifuß riecht halt auch gut,
Konifernharze,
ne?
ja. Ja, das ist so ein bisschen, beim Reinigen ist der Geruch zweitrangig. Also Reinigungsräucherungen riechen selten gut. Reinigende Pflanzen sind oft bitter, ja, auch bei Bädern. Man sagt
Pflanzen, ja. Ja.
bittere Pflanzen sind reinigend, weil sie alles, was abführend, austreibend wirkt, wirkt im Sinne der Entsprechungen auch auf der magischen Ebene reinigend. Bittere Pflanzen,
Oh,
ja.
ich habe es schon gerne gut riechen, Danny. Entschuldige, ich will kurz die
Ja,
Liste
aber
der
Kampfer
Pflanzen
ist zum Beispiel, gut,
unterbrechen.
Kampfer ist auch
Kampfer ist super.
Geschmackssache,
Ja,
ja, aber
Kampfer
ist auch
mag ich auch sehr
Geschmacks,
gern.
ja. Aber wohlriechend ist weißer Kopal, ja. Ich
Ja,
würde
toll.
in dem Falle, weil oft Weihrauch empfohlen wird, Olibanum, ich würde Weihrauch nicht für Reinigungszwecke empfehlen, für die alltäglichen. Weihrauch hat eher hat eher verbindende und öffnende Wirkung. Ja, also Weihrauch verbindet eher mit dem Göttlichen, ist eine Brücke in die geistige Welt. Es wirkt nicht primär reinigend. Ja, in den Fällen, wo es angewendet wird, zum Beispiel. Ja, und jetzt kommen wir auf das Thema dämonische Besessenheit. Da wird es aber nicht wegen seiner astralreinigenden Wirkung benutzt, sondern tatsächlich, weil es die Göttlichkeit präsentiert, die man herabruft, um schädliche Einflüsse zu vertreiben. Aber für den Alltagsgebrauch, für die Alltagsreinigung empfehle ich Weihrauch nicht. Da sollte man eher wirklich Kampfer, weißen Kopal, ja, und Konifernharze, also Kiefernharz, Fichtenharz, unsere Konifernharze, Wacholdernadeln, sehr gut geeignet. Einheimische Räucherpflanzen. Natürlich Beifuß, ja.
Beifuß,
Und
ja.
damit haben
Es
wir.
hat halt den Vorteil, Beifuß riecht nicht so schlecht, wenn man ihn
Ja,
verräuchert.
es
Habe
riecht,
ich
für mich riecht das
gelernt.
alles nach Waldbrand, Johannes, ja. Das
Weiß
ist für
tatsächlich.
mich Waldbrandräucherung pur.
Ja, okay.
Aber die reinigende Wirkung spielt hier, ist tatsächlich, steht im Vordergrund, ja.
Ja.
Und man sollte danach nach dieser erfolgten Reinigungsräucherung, man sollte den Rauch ein bisschen stehen lassen, dass der wirklich einwirken kann und danach gründlich lüften, ja, um diese Einflüsse, die sich gelockert und gelöst haben, durch den Rauch hinaus zu befördern, ja. Also Fenster, Türen, alles aufmachen, hinauslüften, ja. Und damit und danach natürlich, wenn man so Reinigung, am besten kombiniert man das auch. Man nimmt das Lustralwasser, ja, vielleicht vorher. Um die Wände zu besprengen, um mit Wasser und Erde zu reinigen und dann diese Reinigungsräucherung mit Feuer und Luft, ja. Und das kann man auf Räume anwenden, auf Wohnungen, ja. Smudging heißt dieses Räuchern, ja, auch dieses reinigende Räuchern. Und natürlich auch auf Personen anwendbar. Sowohl die Reinigung mit Wasser und Salz, mit Wasser und Erde, als auch mit Feuer und Rauch. Also jemanden abzuräuchern, würde ich auch von oben nach unten gehen, mit einem Federwedel. Ja, bitte nicht pusten, ja, sondern damit da keine Funken rumfliegen, sondern sanft wedeln um den Kopf herum. Ja, die Gliedmaßen am besten stellt die Person, die abzuräuchern ist, sich in einer T-Form hin, dann die Arme, ja, runter zum Herz bis zu den Füßen und dann wieder nach oben, rundherum räuchern, ja.
Wenn man sich selber räuchern will, ist übrigens auch eine sehr nette Technik, ja, die ich auch aus der Volksmagie gelernt habe, ist, dass man sich auf einen Hocker setzt, ja, unten drunter das Räucherwerk, ja, ordentlich drauf und dann sich ein Laken über den Kopf legt. Außen, man muss sehr gut aufpassen und dann hat man quasi ein Räucherzelt und kann sich komplett eindampfen mit dem
Und
Zeug.
erstickt. Ja.
Ja, wenn es
Ja.
dir nicht passt, kannst du ja auch den Kopf raushalten. Dann hängst du
Ja,
es dir halt
genau.
nur um die
Ja.
Schultern, ne? Und machst am Ende vielleicht nochmal ein bisschen was ums Gesicht und auch unter den Füßen, unter den Fußsohlen, dass man auch über diesen Rauch steigt am Ende. Ja, damit sozusagen auch da in diesen Kontaktzentren mit dem Erdboden, ja, da auch das Räucherwerk hinkommt. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber das wäre vielleicht doch mal interessant noch für dieses Gespräch. Ich habe Olibanum, also Kirchenweihrauch, Weihrauch häufig in meinen Reinigungsräucherungen auch drin, allerdings zusammen halt mit den anderen Substanzen. Das mache ich schon. Das sind auch andere Harze. Drachenblut finde ich noch nicht schlecht, wenn man das vielleicht noch mit erwähnt, weil das auch stark reinigend wirkt. Riecht auch nicht so toll, aber in Kombination mit anderen Sachen ist das super.
Genau. Wir haben letztens schon angesprochen für sehr heftige Fälle, wo man richtig heftig reinigen muss, also wo man regelrecht austreiben will. Ja, da kann man die schwereren Geschütze auffahren. Da ist zum Beispiel der Teufelsdreck geeignet. Teufelsdreck macht alles platt, also danach muss man sich auch sehr bemühen, das Glück wieder einzuladen, sagt man, ja. Es stinkt unglaublich, ja. Es wurde früher auch mit Schwefel geräuchert. Ich empfehle das nicht. Schwefeldioxid, also verräucherte Schwefel, ist auch giftig. Ja, bitte das nicht probieren. Galbanum, auch sehr stark reinigend für heftigere Fälle. Ja, auch diese Ferula-Art, also Asant generell, Stinkasant, ja, was auch Teufelsdreck ist. Es gibt auch dieses Gummiammoniakum und sowas mittlerweile auch auf dem Räuchermarkt. Also da gibt es verschiedene Sachen für heftigere Fälle. Unter anderem auch Drachenblut ist gut erhältlich, ja. Und natürlich den Teufelsdreck für ganz heftige Fälle auch zum Reinigen geeignet. Eher zum Austreiben würde ich das nennen, weniger reinigen, ja.
Ja, so viel zum Räuchern.
Ja, und zu den Reinigungen. Ach, eine weitere Reinigungstechnik, ja. Was auch in der Volksmagie genutzt wird, um sich von Unglück oder sogar von Behexungen zu befreien, ist
Oh
mit
ja.
einem Ei. Ja?
Ja, das ist wichtig. Das
Also die
nutze
Eierreinigung würde ich auch noch, das kann jeder auch zu Hause machen. Man nimmt ein Ei, ja, am besten zimmerwarm, ja, ein frisches Ei, kein gekochtes. Und manchmal sagt man, das Ei von der schwarzen Henne wäre besonders gut, ja. Also muss man alles dazu sagen, ja. Aber ein frisches Ei, ein rohes Ei, ja,
Kein
möglichst.
Spiegelei, bitte keine Rühreier verteilen.
Nein, und auch kein gekochtes, ja, so. Und in diesem
Ja.
Ei, ja, kann man den Körper abreiben, ja, von oben bis unten. Man versucht jede Stelle zu erwischen, ja, man kann auch mehrere nehmen nacheinander. Und dieses Ei nimmt dann die schädlichen Einflüsse in sich auf. Das begleitet man ebenfalls durch Gebete, durch Affirmationen, ja, dass das also übertragen werden soll, ja, dass das in dieses andere, in diese andere, in das kleine Leben, ja, die Krankheit soll weg, ja, damit kann man Krankheiten, wurden klassisch Krankheiten bekämpft, Verhexungen bekämpft, ja, also dieses Ei kann Einflüsse in sich aufnehmen, ja, vom Menschen hinweg. Und damit reibt man also den ganzen Körper ab, ja, spricht seine Gebete dazu, seine Affirmationen dazu, und dann wird dieses Ei in der Toilette entsorgt, ja, wenn man es nicht in die Toilette werfen will, in einen fließenden Fluss, ja, der das hinwegträgt, oder an einen Baum, der das absorbieren kann, ja, der arme Baum in Klammern, oder an, ja, aber auf jeden Fall sollte man dieses Ei zerstören, ja, also das bitte dann nicht mehr essen, nicht die schädlichen Einflüsse dann irgendwie noch zu sich nehmen, ja, das muss man auch dazu sagen. Also danach, nach dieser Reinigung, das Ei entsorgen, möglichst
Ja,
schnell.
das ist von der Symbollogik einfach sehr wichtig, dass man das dann nicht wieder inkorporiert, das Schädliche, was man exkorporiert hat, ja,
Ja,
sonst
also
nicht
das
wieder
ist klar.
aufnimmt.
Aber
Ja.
das würde man, glaube ich, auch intuitiv nicht machen. Also ich glaube, das erklärt sich irgendwo auch
Ja, also wenn
selber.
man seine eigene Magie ernst nimmt, jedenfalls nicht.
Ja,
An der
genau.
Stelle, glaube ich, tatsächlich. Ja, wichtig ist vielleicht man kann auch Räume mit Eiern reinigen. Ja,
Ja.
ein ganz klassisches Rezept ist quasi den Quinkungs zu machen. Also ja, in jede Ecke im Raum ein Ei. Manche legen sogar noch eins in die Mitte vom Raum, haben dann 5 Eier pro Raum. Ja, die meisten sind ja
Und die liegen
viereckig.
lassen. Ja, am
Und die liegen
besten
lassen.
mindestens einen Tag lang. Und die Eier natürlich auch vorher besprechen, segnen, dass sie die schädlichen Einflüsse in sich aufnehmen sollen aus diesem Raum.
Ja.
Ja, und dann dieses Ei, genau, liegen lassen in Salz.
Voodoo-Leute waschen das ganz gerne, das Ei auch mal entweder in Salzwasser oder mit Florida Water ab vorher. Ne?
Also mit einem,
Ist auch
genau,
so
also
was,
im
ja.
Hude würde man Florida Water benutzen. Man kann es mit Weihwasser natürlich waschen. Man kann es auch gar nicht waschen, man kann es ganz einfach nehmen. Also gibt es unzählige Variationen. Aber so ganz basic ist es tatsächlich einfach, dieses Ei zu besprechen, zu bebeten, es liegen zu lassen in den Raumecken. Also da nicht abrollen, ja nicht anfangen, irgendwie von der Zimmerdecke anfangen, das Ei die Wände entlang zu rollen. Ja, es reicht, wenn diese Eier in einem Raum liegen. Und man ihnen sagt, sie mögen bitte alle schädlichen Einflüsse in sich aufnehmen. Ja.
Genau.
Also
Traditionelles
hier auch auf Menschen
Sieben-Tage-Tradition. Ja.
anwendbar und auf Räume. Ja, auch
Ja.
die Eireinigung.
Weil die meisten Rezepte sagen, man soll das eine Woche liegen lassen, ne? Und dann
Ja,
entsorgen.
ja.
Ne? Das ist
Genau.
vielleicht noch wichtig, was Eier angeht. Ja, gut, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, nachträglich mit dem Ei noch eine Divination zu machen, also eine Lesung aus dem Ei, aber das können wir hier nicht
Genau.
beschreiben. Das dauert
Nein,
zu lang. Ne?
das dauert alles. Das sind alles Themen für sich, ne? Auch das ganze Thema Divination, Johannes, haben wir generell nicht angesprochen,
Ne, haben wir
ne?
noch gar nicht angesprochen. Ist aber sehr
Das ist
spannend und
ja
macht
auch
viel
so.
Spaß.
Also woher will ich denn wissen, wann ich besonders Reinigung nötig habe oder Schutz? Ja? Also unabhängig von der spirituellen Routine, die man immer mal machen kann. Ich empfehle immer so Hausreinigungen. Ja, mindestens einmal im Jahr sollte man das Haus gründlich spirituell reinigen. Einfach damit alles in Ordnung bleibt. Ja, nicht weil man angegriffen wird, sondern einfach um sich auch Unglück und Ungemach fernzuhalten, um vielleicht angestaute Emotionen etc. mal loszuwerden und nach Bedarf auch häufiger kann man reinigen. Zu oft würde ich auch nicht putzen. Ja, man soll ja auch nicht irgendwie so ein Putzfimmel fanatisch werden, also kein Hygienefanatik entwickeln, aber einmal im Jahr eine Hausreinigung, auch eine persönliche Reinigung, ein Reinigungsbad zu nehmen, ist empfehlenswert. Ja.
Absolut.
Genau, und so auch natürlich Schutzmaßnahmen, ja, über die wir jetzt auch sehr wenig gesprochen haben, über die Schutz, was es also alles für Schutzmöglichkeiten gibt. Wir haben uns jetzt ja auf Reinigung fokussiert.
Ja, wir sollten auf jeden Fall noch eine Möglichkeit quasi der Aura-Stärkung ansprechen. Ja. Und das ist eine Übung, die wir bei uns im Orden sehr, sehr viel und sehr gerne nutzen. Das ist der Lichtturm, der Tower of Light. Das ist eine Übung, die dazu führt, die Aura deutlich zu stärken. Man verwendet eine Farbe und man verbindet sich auch mit dem Licht des Höheren selbst. Ja, und dass man in die Aura fließen lässt. Ich überlege gerade, Danny, sollen wir sozusagen nachträglich an diese Folge einfach eine Anleitung, ja, eine
Genau, das würde
Audiodatei
ich machen.
sozusagen
Ich
anhängen?
würde, genau, das würde ich machen. Ich würde sagen, der Lichtturm, muss man auch ganz klar sagen, ist eine Schutztechnik. Ja? Es dient dazu, die Aura zu stählern, zu härten, ja? In gewisser Weise wirklich leuchten und strahlen zu machen, damit sie schädliche Einflüsse einfach an ihr abprallen. Ja, also wie so ein, kann man sich vorstellen, dann wie tatsächlich wie so eine Eierschale um einen herum, die schädliche Einflüsse abprallen lässt. Dafür ist diese Übung der Lichtturm da. Und genau, Johannes, würde ich vorschlagen, dass man die als Meditationsübung, die Beschreibung, wie man das macht, dass man das anhängt.
Genau. Kannst du einfach
Genau.
ausprobieren, ja, lieber Zuhörer. Und ja, schreib uns doch vielleicht mal, wie es dir gefallen hat und was du für Auswirkungen merkst. Die meisten dieser Übungen muss man allerdings mehr als einmal machen. Also ja, meine Daumenregel ist so, mal täglich mindestens 7 bis 14 Tage und dann wird man merken, ob es was bringt für einen
Genau.
persönlich.
Zumindest braucht man auch die Zeit, um wirklich flüssig in dieser Übung zu werden, um das wirklich professionell ausführen zu können, weil sie ist doch für jemand Ungeübten recht komplex und ne? Also das empfehle ich auch. Und vor allem und dann kann man sie, man sollte sie regelmäßig tun, ja, auch immer mal wieder. und dann aber in akuten Lagen, wo man sich schwach fühlt, wo man sich angreifbar fühlt, durchaus tatsächlich täglich, solange dieser Zustand anhält, ja, oder auch in akuten Bedrohungslagen wirklich tatsächlich sehr intensiv praktizieren. Egal, ob das jetzt irgendwelche ja, magischen Probleme sind oder alltägliche, ja, auch wenn man in eine sehr schwierige Zeit kommt, ja, oder wenn man irgendwo hinfährt, wo es gefährlich ist, etc., unbedingt dieser Lichtturm unbedingt nutzen. Das ist eine sehr, sehr wirkungsvolle und sehr, sehr starke Schutzübung. Ja, kann
Ja.
man einfach nur so sagen.
Ja, und da sind wir schon im Be Bereich der Mental- oder auch der Hochmagie, und das ist nicht mehr einfach reine Volksmagie.
Genau, also es ist ein komplexes Set an Handlungen letztlich,
Ja,
ja,
die alle innerlich stattfinden.
die innerlich stattfinden, die sehr hohe Kräfte anrufen. Ja, und genau, das ist also wäre eine Schutzmethode aus der hohen Magie, ja, die aber jeder trotzdem mit etwas Übung erlernen kann. Natürlich nicht so einfach, wie sich ein Amulett umzuhängen, wobei wir das auch mal angesprochen hätten. Also Schutzmethoden aus der Volksmagie sind oftmals Talismane, Amulette, Hexenflaschen. Genau.
Was
Verschiedene
davon,
Pfl
genau, was davon wollen wir noch vorstellen? Also wir haben jetzt, ja, wir sind schon wieder so ordentlich drüber bei einer Stunde.
Ja, also was hättest du denn Lust, Johanna? Also ich würde ganz allgemein Amulette und Talismane, also gerade gegen den bösen Blick gibt es dieses blaue Auge, dieses Nasar-Auge, was man auch ja, was sehr verbreitet ist, oder die Hand der Fatima auch, ja, das
Warte
sind
mal,
im
ja.
Nahen Osten verbreitet, in der Türkei verbreitet. Amulette, die man sich in die Wohnung hängen kann, die man sich in sein Geschäft hängen kann, um vor dem bösen Blick zu schützen. Ist
Genau.
auch gut, wenn das jemand segnet. Ja, also immer gut, wenn.
Augenperlen, ne?
Ja, genau, das
Ja.
auch.
Augenperlen sind immer sehr gut gegen den bösen Blick. Es gibt auch so Tricks wie eine Silbermünze im Schuh tragen, ja,
Genau.
zum
Es
Schutz.
gibt bei Kindern ein rotes Baumwollband am Handgelenk, ja, bei kleinen Kindern, soll auch vor dem bösen Blick und soll vor Verhexung schützen, ja. Aber all diese Dinge auch wieder mit Intention durchführen, ja, mit einem Gebet, mit Absichtsverkündung, ja. Und dann werden die auch wirkungsvoll, dann werden diese Symbole und diese Amulette aktiviert, ja.
Man kann auch ein kleines Stoffbeutelchen nehmen und da zum Beispiel Weinraute reinmachen oder andere Beschreikräuter und sie um den Hals hängen, ne?
Genau, also mit
Als
Kräutern lässt sich
Talisman.
sehr gut. Kräuter haben von sich aus sehr viel Kraft schon, ja, anders als andere Dinge, die man erst irgendwie aufladen oder weihen muss. Genau, also die Angelikawurzel, unglaublich starke Schutzpflanze, ja.
Oh ja. Oh ja.
Angelikawurzel stark schützend, die Raute, die Weinraute unglaublich stark schützend. Genau, also das gibt da schon auch unzählige Schutzkräuter. Und da muss man tatsächlich auch so ein bisschen auf seine Intuition hören. Man sollte sich welche raussuchen, die man irgendwie greifbar hat oder die man erhalten kann. Und dann sollte man sich wirklich, man sollte die mal riechen, man sollte die vielleicht mal räuchern, man sollte sich die, ja, und das, was einem zusagt, wo man sagt, so ja, damit spüre ich eine Verbindung, die sollte man auch für Schutzzwecke verwenden. Ja, ich empfehle aber generell die Angelika-Wurzel guten Gewissens, die auch als Säckchen in Wohnungen über Türen aufgehängt, ja, am Körper getragen, sehr wirkungsvoll schützend. Auch wenn wir bei Pflanzen sind, an die Haustür, Stechpalmenkränze, Ebereschenkränze, Zweige, über Kreuz mit rotem Faden verbunden. Also da gibt es unzählige aus der Volksmagie, unzählige Schutzamulette.
Ja, da
Ja.
sind wir im Bereich der Apotropäika. Ich habe gerade gedacht, was natürlich auch geht, ist die berühmt-berüchtigte Salzlinie, ja, die man
Ja.
vielleicht an der Türschwelle zieht oder auf dem Fensterbrett, ja, eine dünne Linie mit gemahlenem Meersalz. Auch das, sagt man, hält Geister davon ab oder schädliche Einflüsse davon ab, in ein Haus einzudringen. Wir können natürlich auch Türen und Fenster ein bisschen mit Florida Water besprühen. Das ist so ein typisches Voodoo-Ding, ne, um zu segnen und aber auch Schutz zu bieten. Ich habe im Vorgarten mal irgendwann tatsächlich in einem Gartencenter aus Beton so eine runde Scheibe gefunden mit einem Pentagramm drauf. Das muss man nur noch weihen, dann kann man mit diesem Symbol auch sein Haus schützen und seinen Vorgarten, ne? Oder man pflanzt Weinraute links und rechts neben den Garteneingang. Sowas zum Beispiel. Auch
Ja.
Möglichkeiten. Ne? Ja, was geht noch? Kriegswasser, ja, so eine alte Hudu-Rezeptur. Man lässt in Wasser Nägel rosten. Das ist das allerbasalste, ja, Rezept. Und putzt damit sozusagen den Eingangsbereich vor der Haustür raus.
Vier-Diebe-Essig, genau dasselbe, auch eine
Ja.
europäische Rezeptur. Der Vier-Diebe-Essig und Essig generell auch sehr stark reinigend und schützend, ja, wurde auch, ja, oder Pestessig auch genannt, ne? Also alles auch was desinfizierend, was gegen Krankheiten schützt, mit Pflanzenkraft kann natürlich auch für magische Zwecke zur Reinigung und Schutz verwendet werden, ja, wenn es mit entsprechender Absicht verwendet wird, natürlich.
Ja, die Rezepte müsst ihr euch allerdings dann aus dem Internet suchen. Das ist ein bisschen
Genau,
komplexer, ne? Der Four
das soll der
Thieves
Hörer
Vinegar ist,
suchen. Genau.
findet man aber.
Ja, findet man. Also Vier Diebe Essig auch sehr empfehlenswert. Ja, den Essig der Vier Diebe enthält viel Knoblauch. Muss man sich überlegen, ob man sich damit wäscht oder es zum Putzen nimmt. Ja, aber es ist sehr wirkungsvoll. Es enthält Knoblauch und auch andere Kräuter. Knoblauch, ja, nicht nur gegen Vampire, aber Knoblauch ist tatsächlich eine Schutzpflanze, auch die schädliche Wesenheiten tatsächlich abwehren kann. Also auch Knoblauch hat schützende Wirkung. Genau.
Kann man auch über die Tür hängen, wenn man will, ne? Gibt auch
Richtig, Knoblauch.
Kränzen und so.
Ja, genau.
Ja, haben wir doch schon einiges. Ich glaube, das könnten wir noch jetzt, können wir noch eine ganze Weile lang weiterführen, weil da gibt es einfach unheimlich viel im Laufe der Geschichte an angesammelten Volks- und auch hochmagischen
Genau.
Rezepten.
Man kann sagen, die Schutzmagie auch, die ist gehört zur ältesten Magie überhaupt im alten Ägypten, in Mesopotamien. Viele Beschwörungen waren einfach auf Schutz aus, schädliche Einflüsse abzuwehren, sie zu vertreiben. Also dieses Schutzbedürfnis ist sehr wichtig. Ist ein Grundbedürfnis des Menschen, ja, Schutz und Sicherheit und dementsprechend auch unzählige Zauber, die damit verbunden sind, genau, um für Schutz zu sorgen.
Ja, das ist auch einfach Geschmackssache und auch ein bisschen eine Frage der Intuition, was davon man sich dann letzten Endes raussucht und was man
Ja,
gerne mag. Ja.
ja.
Wir haben natürlich jetzt noch nicht gesprochen über reinigende und schützende Rituale, also die sozusagen wirklich hochmagisch funktionieren, schaffen wir aber an der Stelle sowieso auch nicht mehr.
Nein,
Nee.
genau. Also
Entschuldigung,
wir haben
aber
da schon jetzt
kriegen wir
wirklich
nicht
jede
hin.
Menge reingepackt, ja.
Ja.
Und vielleicht, ja, Johannes, müssen wir uns halt überlegen, ob man nicht vielleicht irgendwie einen Teil 2 noch dazu machen. Genau, ob man da noch
Ja.
spezifischer auf manche Sachen eingeht. Aber ich denke, wir haben jetzt schon ganz schön viel hier erwähnt,
Ja,
ja, was man
genau.
auch nutzen kann, was der Hörer auch nutzen, praktisch anwenden kann, ja.
Ja, muss man vielleicht zweimal hören, die Folge, ne, und sich ein paar Sachen notieren, auch, ja. Und ja, dann haben wir doch einiges für heute durch, ne?
Ja.
Jo, mein Tee ist leer. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ist noch ein winziger Schluck drin, aber der ist gleich weg. So.
Ja, okay. Also ich sage dann schon mal ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao und bis zum nächsten Mal.
So, wie versprochen jetzt der Lichtturm. Hier noch ein paar Hinweise vorneweg. Es lohnt sich, glaube ich, wenn du diese Übung anfänglich erstmal im Stehen einstudierst. Später kannst du sie auch natürlich im Sitzen machen, weil sich deine Aura auch deiner Körperform einfach anpasst. Und wenn du sitzt, dann formt sie sich eben entsprechend auch deiner Sitzhaltung. Aber für den Anfang würde ich empfehlen, tatsächlich im Stehen diese Übung zu machen. So ist sie zunächst auch ausgelegt. Und du solltest vielleicht das Handy in der Hand behalten oder irgendwie die Möglichkeit haben, die Pausetaste zu erreichen, um in deinem Tempo die Pausen kürzer oder länger zu gestalten. Ja, also wenn es dir zu schnell geht, drück zwischendurch einfach auf Pause. Und dann kannst du diese Übung in deinem Tempo durchführen, solange bis du sie auswendig kannst und dann bist du ganz frei, sie selber zu gestalten. Es geht los. Der Lichtturm. Atme tief und gleichmäßig durch. Und behalte diesen Atemrhythmus während der ganzen Übung bei. Lockere nach und nach den ganzen Körper. Nimm eine aufrechte Haltung ein, ohne zu verkrampfen. Die Arme hängen locker seitlich herunter. Visualisiere nun um dich herum ein ovales, wolkenartiges Gebilde aus leuchtend blauem, strahlend blauem Licht, das seitlich etwa 20 cm und am Kopf und an den Füßen etwa 40 cm über deinen physischen Körper hinausreicht. Du umhüllst dich also mit einer Sphäre aus strahlend blauem Licht. Wenn du es schaffst, dir dieses blaue Lichtfeld klar und deutlich vorzustellen, geh noch einen Schritt weiter und visualisiere am höchsten Punkt dieser Aura, knapp oberhalb deines Kopfes, eine Lichtkugel in strahlendem Weiß. Konzentriere dich ganz auf diese Lichtkugel, damit sie noch heller strahlt, weißglühend wie brennendes Magnesium. Dieses geistige Bild steht für das Licht deines höheren Selbst, das tatsächlich vorhanden ist, und dass du die Lichtkugel schwebend über deinem Kopf visualisierst, hat seinen Grund. Du willst das höhere Selbst nicht mit deinem bewussten Selbst, deinem Ego, gleichsetzen. Konzentriere dich nun weiter auf diese strahlend weiße Lichtkugel, weißglühend wie brennendes Magnesium. Vertiefe das leuchtend blaue Oval, das dich schützend umgibt, und vertiefe die strahlend weiße Kugel über deinem Kopf am Scheitelpunkt deiner Aura. Strebe die strahlende Kugel über deinem Kopf stets vor Augen, innerlich nach dem höchsten Gut, das du dir vorstellen kannst. Erkenne, dass diese visualisierte Kugel ein Stück wahre göttliche Macht verkörpert. Wenn du soweit bist, stellst du dir vor, wie diese glänzende Kugel glitzerndes Licht ausstrahlt. Dieses silbern funkelnde Licht überflutet deine Aura und durchdringt in pulsierenden Strömen deinen ganzen Körper. Spüre nun, wie dieses glitzernde, silbern funkelnde Licht deinen ganzen Körper durchdringt. Den äußeren Rand deiner Aura bildet das klar umrissene, leuchtend blaue Oval, während das Innere des Kraftfeldes jetzt von einem lebendigen, pulsierenden, funkensprühenden Licht erfüllt wird. Halte dir dieses lebendige Licht noch eine Weile vor Augen und spüre, wie dich die Lichtteilchen in pulsierenden Strömen ständig durchdringen. Dieses Licht ist unerschöpflich, denn es wird von der göttlichen Quelle gespeist. Spüre, wie es strahlend hell und funkelnd unaufhörlich in deiner Aura kreist und dabei die äußere Schicht, die harte Schale des blauen Ovals von innen verstärkt. Erlebe dich glückselig und wachsam inmitten dieses herrlichen Ausdrucks göttlicher Macht. Blende diese Vorstellung langsam aus deinem Bewusstsein aus, wohlwissend, dass sie nicht aus der Realität verschwindet.